Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Die deutsche Kolonialzeit währte rund 4 Jahrzehnte. Sie begann 1879 unter Reichskanzler Bismarck und endete mit dem Versailler Vertrag 1919. Es ging in diesen 4 Jahrzehnten um Absatzmärkte und Rohstoffe sowie um geopolitische und kulturelle Machtausübung, um den sprichwörtlich gewordenen Platz an der Sonne. Über die Verbrechen, die mit der Präsenz Deutschlands in China, Afrika und in Ozeanien einhergingen, wird erst in jüngerer Zeit, also gut 100 Jahre nach der Kolonialzeit, gesprochen. Nicola Kuhn ist Kunsthistorikerin und Journalistin beim Berliner Tagesspiegel. Sie hat ein Sachbuch geschrieben, das den Titel »Der chinesische Paravent« trägt. Und ich habe sie vor der Sendung gefragt, was es denn mit diesem Paravent auf sich hat.
Der chinesische Paravent ist ein Erbstück meines Urgroßvaters, das vor wenigen Jahren zu mir gelangt ist und durch den Corona-Winter und die Aufforderung an mich durch meinen Ressortleiter in der Kulturredaktion des Tagesspiegels eine Kolumne zu schreiben über irgendeinen Gegenstand, mit dem man seine Gedanken auf Reisen schicken könnte, dachte ich, das ist die Gelegenheit, mich mit diesem chinesischen Paravent etwas genauer zu beschäftigen. Und dabei musste ich entdecken, dass er tatsächlich nicht nur dieses schöne Erbstück ist mit einem großen Drachen darauf, der prächtig gestickt worden ist, sondern dass mein Urgroßvater als Kaufmann in die Verproviantierung der deutschen Truppen im Boxerkrieg verwickelt war und dort sehr gute Geschäfte gemacht hat, also ein Profiteur des Kolonialismus war.
Also die Spur des Paravents führt nach China, in die Provinz Kiaochu. Und Sie haben sich, nachdem Sie sich damit auseinandergesetzt haben, vorgenommen, noch weitere Gegenstände zu finden, die aus der deutschen Kolonialzeit im Familienbesitz vorhanden sind. Wie sind Sie denn dabei vorgegangen?
Also als Kunstredakteurin habe ich natürlich Kontakte in Museen und zu Kuratoren und Kuratorinnen und Wissenschaftlerinnen und die habe ich einfach gefragt. Nach und nach konnte ich dann einige Gesprächspartner finden und bin auf die Art und Weise vielen Familiengeschichten auf die Spur gekommen und habe also mit den Erben Erbstücke ausgesucht, anhand derer ich dann wie bei meinem chinesischen Paravent langsam die Familiengeschichte aufgewickelt habe.
Es war also eine Recherche, die sowohl zu Gegenständen als auch zu Geschichten geführt hat.
Ja, genau. Also es war im Grunde so ein Vortasten. Ich bin nicht Ethnologin, sondern Kunsthistorikerin. Also ich musste selber sehr viel herausfinden und mir auch erzählen lassen von Experten. Für vieles konnte man gar nicht den Ursprung finden. Es gibt dort einen Hocker, einen achtbeinigen Hocker aus einem Stück geschlagen, geschnitzt, der, so ist zu vermuten, von den Nupe stammt. Aber das ist auch nicht gewiss. Und woher zum Beispiel der chinesische Paravent stammt, also aus welcher Region Chinas, ist auch nicht herauszufinden. Aber was mir erzählt wurde von den Nachfahren, war natürlich unglaublich spannend. Also einmal waren es die Geschichten der Vorfahren, also die als Missionar oder als Seemann oder als Kaufmann in diesen Kolonien tätig waren. Aber es war für mich auch wichtig, mit den Nachfahren darüber zu sprechen, wie sie heute zu dieser Familiengeschichte stehen und wie sie den Umgang mit diesen Erbstücken pflegen und vielleicht auch verändern wollen.
Es ist also so eine Art doppeltes Narrativ zutage getreten. Die Gegenstände an sich erzählen ja eine Geschichte. Manchmal sind sie beschädigt oder sie haben versucht, sie einzuordnen. Aber es sind, wie Sie sagten, auch die Geschichten, die man sich in den Familien darüber erzählt, wie diese Gegenstände in den eigenen Besitz gelangten. Und konnten Sie da so einen roten Faden entdecken?
Also im Grunde ist der rote Faden, das ist auch nicht erstaunlich, dass die Geschichte dieses Vorfahren zunächst eine großartige war. Das war also jemand, der wirklich ausgebrochen ist aus dem deutschen Alltag und in die weite Welt gezogen ist, der sein Glück gemacht hat, der bei meinem Urgroßvater als Kaufmann sehr, sehr erfolgreich werden konnte. Soldaten, die als kleine Lichter sozusagen hinkamen, waren auf einmal Expeditionsleiter. Also insofern war das eigentlich bisher immer eine große Abenteuer- oder Erfolgsgeschichte gewesen. Und die bekommt natürlich Kratzer jetzt durch die letzten Jahre, in denen der koloniale Diskurs ganz anders geführt wird.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, kommt mir der Gedanke, dass das Ganze, die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte, fast parallel läuft zur Aufarbeitung der NS-Zeit.
Das kann man so sagen. Also es hat ja tatsächlich auch in dem öffentlichen Diskurs diesen Schwenk gegeben. Man hat sich zunächst mit der NS-Raubkunst beschäftigt. In Museen war sehr erstaunt, was dort alles ist. Und die Restitutions Welle hat dort angefangen und tatsächlich ist die Haltung der Nachfahren vielleicht auch vergleichbar. Also es hat vor einigen Jahren eine Studie gegeben zur familiären Erinnerung an einen Vorfahren, der vielleicht im NS-Zusammenhang aktiv war oder nicht. Und diese Studie hat anschließend bei der Veröffentlichung den Titel bekommen, Opa war kein Nazi. Und im Grunde kann man das genauso auch für die koloniale Zeit sagen oder die Zeit des deutschen Kolonialismus. Uropa war kein kolonialer Täter. Also alle, die in den Kolonien tätig waren, haben profitiert von dem System. Sie haben in den Hierarchien sich eingereiht und genau das mitgenommen, was sie mitnehmen konnten. Also auch dort wird quasi das Unrecht, was geschehen ist, ausgeblendet. Die Gewalttaten, die die deutschen Soldaten dort begangen haben gegen die Bevölkerung, das waren die anderen. Das war also nicht der Uropa oder der Urgroßonkel gewesen.
Die Gegenstände, die Sie ausfindig gemacht haben, vielleicht in aller Kürze, was wäre denn aus Ihrer Sicht ein korrekter Weg, mit diesen Erbstücken zu verfahren? Welche Möglichkeiten hätte man?
Das ist schwierig zu sagen. Also es gibt tatsächlich in dem Sinne keinen Weg, weil es gibt keine Hilfestellung. Also bei NS-Raubkunst gibt es tatsächlich öffentliche Stellen, an die sich mittlerweile auch private Besitzer wenden können. Also die das Gefühl haben, ich habe hier ein Erbstück, da könnte was dran sein, keine gute Geschichte. Die finden Unterstützung, die finden auch Listen, in die sie reinschauen können, um zu vergleichen. All dieses gibt es nicht für koloniale Erbstücke und der Bedarf ist aber riesengroß.
Sagt Nicola Kuhn. Ihr Buch Der chinesische Paravent, wie der Kolonialismus ins deutsche Wohnzimmer kam, ist im DTV-Verlag in München erschienen. 368 Seiten, 25 €.